mit dem Fall losgeht, jetzt wird es unterstützt.
Freitagnachmittag, Zeit für Erbrecht. Lieber Andreas, herzlich willkommen.
Lieber Christian, freut mich, dass wir wieder erbrechtlich zusammen sind.
Wir haben neue Mikros.
Ja.
Wir haben überhaupt neue Mikros, es ist ein neuer Ständer.
Ja.
Weil du angeblich so viel herumfummelst.
Nein, weil wir gesagt haben, dass diese Gerüste irgendwie so unangenehm sind für das Video.
Gut, ja, fürs Video. Zweites Video. Wir freuen uns, dass wir hier sind und starten gleich mit der Fortsetzung unseres Themas vom letzten Mal. Beim letzten Mal ohne Video, aus organisatorischen Gründen. Ab jetzt hoffentlich immer mit Video. Und wo befinden wir uns? Wir befinden uns bei dem Phänomen der Lebensversicherungen auf den Todesfall mit Fälligkeit der Auszahlung verbunden mit dem Tod des Versicherungsnehmers oder theoretisch eines Dritten, könnte auch sein. Aber wir beschränken uns auf den Fall. Unser später Verstorbener schließt eine Lebensversicherung irgendwann Jahre vor seinem Tod und in dieser Versicherung ist die Fälligkeit der Auszahlung der Versicherungssumme mit seinem, wenn wir bei diesem Fall bleiben, Tod verknüpft. Und dann stellt sich die Frage, wer kriegt die Versicherungssumme? Und vor allem für uns Juristen sehr spannend schon die erste Frage, wie kriegt er sie? Und vielleicht, lieber Andreas, rekapitulieren wir dieses Phänomen innerhalb der Verlassenschaft, außerhalb der Verlassenschaft, dass wir das noch einmal auf den Punkt
bringen. Das ist ja das, was wir das letzte Mal im Wesentlichen besprochen haben, dass da zu differenzieren ist, dass die Versicherungssumme manchmal in die Verlassenschaft fällt und daher dann den jeweils berufenen Erben zusteht, manchmal aber nicht. Und wonach richtet sich das? Wenn wir ein namentliches Bezugsrecht haben, dann erwirbt der Bezugsberechtigte aufgrund des Versicherungsvertragsgesetzes direkt. Das heißt, die Versicherungssumme fällt in diesem Fall nicht in die Verlassenschaft, das haben wir besprochen. Also als Beispiel, namentliches Bezugsrecht, eine konkret genannte Person, die ist dann im Ablebensfall direkt bezugsberechtigt, die Versicherungssumme fällt nicht in die Verlassenschaft. Zweiter Fall, eine nicht namentlich genannte Person, aber eine bestimmbare Person, das werden wir uns ja heute noch genauer anschauen, auch dann fällt die Versicherungssumme nicht in die Verlassenschaft, sondern steht direkt zu dieser bezugsberechtigten Person.
Das ist eine bestimmbare Person, machen wir gleich ein Beispiel.
Zum Beispiel.
Mein Vati hat gesagt, bringt Beispiele.
Das hat er mir auch gesagt.
Nein, das hat er dir gemeldet und du hast mir so gesagt.
Genau, so was.
Grüße wieder an Vati.
Danke. Ja, liebe Grüße und danke für diese Kritik.
Mehr Beispiele.
Die wir ernst
nehmen. Also, was ist ein bestimmbarer
Beispiel? Zum Beispiel. Die Erben,
gut,
die gesetzlichen Erben,
dazu kommen wir dann.
Also die sind noch nicht bestimmt, aber sie sind bestimmbar und das müssen wir uns heute noch näher anschauen. Auch in diesem Fall fällt die Versicherungssumme nicht in die Verlassenschaft. Anders ist es oder kann es sein, wenn es sich um eine Überbringerpolize handelt, dann ist zu differenzieren, wenn sich diese Überbringerpolize letztlich in der Verlassenschaft befindet, dann fällt die Versicherungssumme in die Verlassenschaft und steht dann den jeweils berufenen Erben zu. Wurde die Überbringerpolize aber zu Lebzeiten vom Versicherungsnehmer, vom nunmehr Verstorbenen übergeben, etwa schenkungsweise an eine andere Person übergeben, dann fällt sie wiederum nicht in die Verlassenschaft. Das ist eigentlich das Wesentliche, was wir das letzte Mal besprochen haben.
Ja.
Und ich glaube, heute wollen wir uns vor allem dieser Thematik die bestimmbaren Bezugsberechtigten nähern. Aber wir wollen heute vor allem auch etwas besprechen, was wir beim letzten Mal noch gar nicht auf dem Programm hatten, nämlich wie schaut es denn aus mit der Pflicht des rechtlichen Berücksichtigung dieser Lebensversicherungen. Aber vielleicht eingangs, Christian, weil wir das vorhin schon besprochen haben, es gab ja eine sehr interessante OGH-Entscheidung vor wenigen Jahren zur Lebensversicherung, zu der du dann ja auch ein Editorial in der Notariatszeitung geschrieben hast. Wir haben uns ja damals beide sehr auseinandergesetzt mit der Entscheidung. Ich sage jetzt einmal die Geschäftszahl und würde vorschlagen, dass du vielleicht den Sachverhalt, um auch wieder bei der Kritik deines Vaters zu bleiben, wir bringen Beispiele, wir bringen Sachverhalte, dass du das dann vielleicht schilderst. Aber für alle, die es interessiert, das ist die Entscheidung, da haben wir eine OLG-Entscheidung, dann gab es nur, glaube ich, beim obersten Gerichtshof einen Zurückweisungsbeschluss.
Ja, du brauchst den Zurückweisungsbeschluss. Ja,
aber den habe ich jetzt nicht, das hat mir der Kollege nicht gegeben.
Toll vorbereitet. Das
bringt er mir das rein?
Ja, dann werden wir dann den Kollegen wir gleich, herrufen.
Bitte. Wir dann, Herr Kollege.
Kann man den Kollegen herrufen, bitte? Kollege. Das machen wir live, ja?
Das machen wir live.
Herr Kollege.
Das ist nur die OLG-Entscheidung.
Wir bräuchten bitte den OGH-Zurückweisungsbeschluss. Suchen wir ihn.
Da sehen Sie, es ist alles live bei uns, jetzt, es wird auch nichts geschnitten.
Aha.
Und das ist jetzt die...
Toll.
Das ist jetzt dein Editorial.
Du versuchst aufzutrumpfen.
So. Das ist... Da haben wir den obersten Gerichtshof. So, und das ist die Geschäftszahl 2OB 224 aus 22 Paula. Ich beginne vielleicht mit dem Sachverhalt.
Bitte.
Und du setzt
nachdem
fort.
Du mit diesem Coup hier
man stelle
dich
sich
in Szene setzt, ja, völlig nach hinten losgeht. Ja,
das
also,
ist
ja, also wie
ist
war das?
In Ordnung so. Nein, aber folgender Sachverhalt. Und bitte versetzen Sie sich in die Situation, die es da damals gab. Es kommen zwei Lebensgefährten zum Notar und sagen dem Notar, wir sind Lebensgefährten und wir möchten beide Folgendes. Wenn einer von uns stirbt, soll der überlebende Lebensgefährte alles bekommen.
Mhm.
Der Notar fragt dann noch die Lebensgefährten, na, gibt es irgendwas Besonderes? Die sagen, nein, wir haben es gibt eine Eigentumswohnung, aber sonst gibt es nichts Besonderes. Danach verfasst, bereitet der Notar zwei Testamente vor.
Mhm.
Sehr schlicht die Testamente, so entnehme ich das den Feststellungen. Es werden eben in beiden Testamenten, wird der jeweils andere Lebensgefährte zum Alleinerben berufen.
Der Text der Testamente, wurde der abgedruckt?
Nein, glaube ich nicht.
Den kennen wir nicht im Detail.
So, und dann stirbt der eine Lebensgefährte und der andere Lebensgefährte, der überlebende Lebensgefährte, geht nun also davon aus, dass ihm alles gehören wird, was der verstorbene Lebensgefährte hinterlassen hat. Aber wie stellt sich das dann im Verlassenschaftsverfahren näher dar? Christian, möchtest du fortsetzen?
Ja, ich meine, der Teufel liegt, muss man dazu sagen, immer im Detail. Also wir kennen offenbar nicht den genauen Text dieses Testaments. Dieses Testament könnte lauten, ich setze zu meinem Alleinerben meinen Lebensgefährten ein. Punkt. Oder es ist ein Testament, das irgendwie einer Musterformulierung folgt, die sich ungefähr so anhört. Ich setze meinen Lebensgefährten zu meinem Alleinerben ein. Er bekommt alles, mein gesamtes Vermögen, sofern ich nicht anders darüber verfüge oder zu Lebzeiten disponiere. Gibt es auch so eine übliche Klausel, die ungefähr so ähnlich lautet. Also wo nicht nur die Alleinerbenstellung ausgedrückt wird, sondern diese auch noch bekräftigt wird, dass er alle Vermögenswerte, alle aktive und passive erhalten soll. Wir wissen nicht, wie genau dieses Testament gelautet hat. Die entscheidende Frage ist, unterstellen wir mit Blick auf den wahren Willen, was wir ja auch nicht wissen, wir sind ja da nicht im Verfahren beteiligt gewesen, dass der Wille des Testators dahin ging, dass der wirklich alle Vorteile, alle Aktiva, die er zu Lebzeiten bis zu seinem Tod erwirtschaftet, erhalten soll oder nicht. Gut. Im Verlassenschaftsverfahren, jetzt schaue ich dich dann an, trifft der überlebende Lebensgefährte auf den Gerichtskommissär, nicht den Notar, der die Verlassenschaft abwickelt, und der wird ihm wohl gesagt haben, Sie sind zum Alleinerben eingesetzt. Der wird im Rahmen der Todfallsaufnahme gemeinsam mit dem Lebensgefährten die Bankverbindungen erheben. Er wird fragen, bei welchen Banken hat er denn Guthaben. Der Lebensgefährte wird das bekannt geben. Er wird all diese Guthaben erhalten. Es werden die Liegenschaften so es welche gab, erhoben durch Einsicht ins Grundbuch. Es wird möglicherweise gar nicht, das wissen wir nicht, über Lebensversicherungen gesprochen, die der Verstorbene zu Lebzeiten, und im konkreten Fall war es so, dass es eine Lebensversicherung gab, die Jahre vor dem Testament abgeschlossen wurde. Mhm. Darüber spricht, glaube ich, der Gerichtskommissär nicht besonders mit ihm, oder doch, da frage ich dich jetzt. Was erlebt der Lebensgefährte? Wird er gefragt vom Gerichtskommissär, gibt es Lebensversicherungen?
Das wird er gefragt.
Er wird gefragt. Wenn er es weiß, dann sagt er es. Mhm. In unserem Fall, glaube ich, wusste es, glaube ich, nicht oder doch.
Also wie der Sachverhalt ganz genau war, können wir den Feststellungen nicht ganz entnehmen. Aber hier war es offenbar so, dass diese Versicherung auffällig wurde, aktenkundig wurde im Verlassenschaftsverfahren, weil es eine Vinkulierung zugunsten einer Bank gab. Die Lebensversicherung hatte insgesamt eine Summe von ca. 80.000 Euro und ein Teilbetrag von ca. 8.000 Euro war vinkuliert zugunsten einer Bank und in diesem Betrag daher verlassenschaftszugehörig. Und ich nehme an, aber das weiß ich nicht, aber zumindest dadurch konnte diese Lebensversicherung auffällig werden.
Ja? Ist das spannend.
Vielleicht hat es aber auch der Lebensgefährte gewusst.
Wir wissen es nicht, ja, aber das wenn das jetzt, nicht. Wenn,
aber es könnte das gewesen sein.
Wenn das jetzt so gewesen ist, wie du vermutest, und dann spiele ich das Bild wie folgt durch. Mhm. Es gab diese Lebensversicherung. Mhm. In der Lebensversicherung, das haben wir jetzt noch nicht erwähnt, jetzt löse ich es auf, war als Bezugsberechtigte die Mama vom Versicherungsnehmer eingesetzt. Ja. Die Mama. Diese Lebensversicherung wurde Jahre vor der Testamentserrichtung geschlossen, abgeschlossen. Ich unterstelle jetzt in meinem virtuellen Fall, dass er eben damals noch keine Lebensgefährtin hatte. Davon ist wohl auszugehen. Und weil er niemand anderen hatte, hat er halt die Mama als Begünstigte damals gegenüber der Lebensversicherung genannt. Mhm. Gut. Anknüpfend an unsere letzte Folge stellen wir uns wiederum das Verlassenschaftsverfahren vor. Der Gerichtskommissär fragt die ihm bekannt gegebenen Banken an. Da war zum Beispiel die Reika irgendwas und die Reika gibt bekannt, es gab bei uns ein Girokonto des Verstorbenen, wir haben Kreditforderungen gegen den Verstorbenen aus einem Kreditvertrag, offen davon noch 8.000. Mhm. Diese Kreditforderung, und das ist das, was du jetzt beschreibst, und das gibt die Bank bekannt, ist besichert durch eine Lebensversicherung. Nicht? Also da kommen die roten Lampen. Aha, es gibt eine Lebensversicherung. Und zwar, daher, von dort haben wir uns die 8.000, die offen sind, eh schon geholt. Sagt die Bank sinngemäß.
So aber
was gibt sie bekannt? Sie gibt den Stand zum Zeitpunkt des Todes bekannt. Mhm. Und da hat sie sich noch nicht aus der Lebensversicherung bedient. Und durch diese Bekanntgabe der Bank sieht der Gerichtskommissär und die Lebensgefährtin, ups, da gab es eine Lebensversicherung. Der Gerichtskommissär, wir knüpfen wieder an die letzte Folge an, ist möglicherweise weniger aufgeregt, ich weiß es nicht. Möglicherweise sagt er, schauen Sie, kümmern Sie sich selber drum, haben es die Polizei oder haben Sie es nicht? Denn ich weise Sie darauf hin, ich belehre Sie, wenn es einen Bezugsberechtigten gibt, dann fällt das nicht in die Verlassenschaft, nicht? Das ist dein Mantra von heute, was du zu Recht beschrieben hast, sondern der Begünstigte kann zur Versicherung latschen und sich das selbst holen. Er könnte noch mehr belehren, vielleicht sollte er, weiß ich nicht, darüber reden wir jetzt gleich, nämlich, dass das, was in der Polizei steht, die Person, die Mama, ja auch geändert werden könnte oder geändert worden sein könnte. Ich weiß nicht, was er sagt. Im konkreten Fall war es jedenfalls so, dadurch hat man von der Versicherung erfahren und die Versicherung war in der Zwischenzeit schon lange einkassiert von der Mama. Das heißt, die Mama ist zur Versicherung gegangen, hat natürlich, muss sie auch nicht den Gerichtskommissär informiert, wohl auch nicht die Lebensgefährtin, und hat sich die Versicherungssumme geholt. Und ich verstehe die Mama, und das ist auch völlig in Ordnung, die hatte ihre Versicherungspolize, wo drin stand, sie ist die Begünstigte. Aha. Ja, Und was ist dann passiert, lieber Andreas? Dann,
das hat den,
dann
den,
hat die Lebensgefährtin, die wurde unruhig. Oder was, ein Lebensgefährte?
Das weiß ich nicht.
Wissen wir nicht, das ist ganz egal.
Hat sich gewundert und hat sich gedacht, wie war das damals?
Er hat sich vor allem geärgert.
Dem, gewundert und geärgert, beides wahrscheinlich. Und hat sich gedacht, wie war das damals bei dem Notar? Wir haben doch dem gesagt, wir möchten, dass der Überlebende, dass ich also alles bekomme. Und jetzt bekommt die
wie viel,
Mutter
wie viel konkrete
80.000 Euro. 80.000 Euro. Die Mutter, das war eigentlich damals doch so gemeint, dass ich die bekommen soll, und fragt sich, ob der Notar vielleicht etwas falsch gemacht hat, ob er hier vielleicht hätte belehren sollen über diese Lebensversicherung, dass man da das Bezugsrecht ändern kann oder soll und wie das geht. Darüber haben wir nicht gesprochen bei dem Notar. Und dann kommt es zu einem Prozess zwischen dem Lebensgefährten oder der Lebensgefährtin und dem Notar. Und es geht um die Frage der Haftung des Notars, der hier möglicherweise Sorgfaltspflichten bei der Testamentserrichtung verletzt hat.
Ja, ja. Und was war der Vortrag? Auch das muss man genau lesen. Ja. Der Lebensgefährte hat behauptet, der Verstorbene wollte bei dem Testament mir auch die Begünstigung aus der Lebensversicherung zukommen lassen. Mhm. Der wahre Wille sei gewesen, alles soll ich bekommen. Mhm. Und jetzt hat es jemand anderer bekommen, die Schwiegermama im übertragenen Sinn. Und dadurch ist mir ein Nachteil entstanden. Und es wurde durch alle drei Instanzen, ich glaube für die Notare, nehme ich an, mit besonderer Sensibilität, und ich weiß es nicht, aber dein Berufsstand wird ganz genau das beobachtet haben, oder wenn man davon gehört hat, sich gefragt haben, was müssen wir tun, das musst du mir jetzt erklären, nämlich gehen die Aufklärungspflichten des Notars bei der Testamentserrichtung so weit, auch über Lebensversicherungen, die es denn da geben könnte, zu belehren und diese im Testament abzubilden. Das Gleiche, wenn wir jetzt da dauernd vom Notar reden, betrifft natürlich Rechtsanwälte. Ich habe mich damals nur gewundert, und jetzt, wo wir das so langsam aufarbeiten, wundere ich mich erneut spontan, warum diese Lebensgefährtin diesen Notar attackiert und nicht mit demselben Vortrag, den sie ja möglicherweise beweisen kann, einfach zur Mama marschiert und sagt, diese Begünstigung stand dir gar nicht zu. Stand dir gar nicht zu. Und ich glaube, da könnten wir einhaken, denn ich glaube, willst du dich festlegen darüber, ob der Notar so eine Belehrungspflicht trifft? Das letzte Mal, muss man dazu sagen, haben wir intensiv dazu geraten. Natürlich.
Natürlich,
man muss immer nur abwägen, okay, das, was wir hier sagen, sind das jetzt eine Pflicht, und wenn sie es nicht tun, dann wollen wir uns nicht festlegen.
Schon bei der Testamentsrichtung
wir empfehlen,
immer zu fragen nach jenen besonderen Vermögenswerten, über die im Testament vielleicht nicht oder nur in besonderer Weise disponiert werden kann. Wonach ist insbesondere zu fragen, ob es eine Eigentümerpartnerschaft gibt, § 14 WEG, Zwischenfrage, haben wir da schon eine Folge gemacht dazu?
Zum 14 ich kann mich WEG? Nicht erinnern.
Das müssen wir dringend machen.
Ja, natürlich haben wir schon eine Folge gemacht.
Zum 14 WEG?
Du hast das vergessen.
Um Gottes Willen, verzeih. Also 14 WEG, Eigentümerpartnerschaft.
Ich habe ein Buch darüber geschrieben.
Ich weiß,
jetzt hast du das Buch noch nicht gelesen.
Ich habe es gelesen.
Und die Folge vergessen.
Also in weiten Teilen gelesen.
Alles gut.
Und ich war ja in viele Diskussionen
alles gut. Eingebunden. Jetzt sag bitte deinen Notaren, ob sie zur Aufklärung verpflichtet sind oder nicht.
Ich sage nicht verpflichtet, ich sage
was
nur...
Was sagt denn der OGH?
Es das ist haben wir auch empfehlenswert, nicht da gibt es ja nur einen Zurückweisungsbeschluss.
Er lässt es offen.
Er lässt es offen, und das OLG hat auch schon gesagt, die Sorgfaltspflichten dürfen nicht überspannt werden.
OLG hat es im konkreten Fall verneint,
eine derartige verneint. Aufklärung. Genau. Gut, empfehlenswert ist es jedenfalls, aber jetzt kommen wir zurück zu dem, was du jetzt gesagt hast. Die Lebensgefährtin hätte nicht unbedingt gegen den Notar vorgehen müssen, sie hätte, wie du gesagt hast, gegen die Mutter vorgehen können, und eigentlich mit welchem Vortrag, nämlich mit jenem, dass sie hätte sagen können, wenn erwiesen werden kann, dass der Verstorbene wirklich wollte, dass ich nicht nur die Verlassenschaft bekomme im eigentlichen Sinn, sondern wirklich das gesamte Vermögen im weitesten Sinn und somit auch diese Versicherungssumme, die aus der Laienperspektive nichts anderes ist als die Verlassenschaft, die einfach Vermögensbestandteil ist aus der Laienperspektive, dann könnte es ja sein, dass man das Testament, dessen genaue Textierung wir nicht kennen, und die Erbeinsetzung, die vielleicht sehr umfassend formuliert war, wir wissen es nicht genau, dass man dies dahingehend auslegt, dass darin auch eine Änderung der Bezugsberechtigung von der Mutter zugunsten der Lebensgefährtin gemeint war. Und wenn man also diesen Erblasserwillen beweisen kann, dann glaube ich, wäre es im Sinne der Andeutungstheorie möglich gewesen, Klammer, wir kennen das Testament nicht im Detail, dass man diesem Testament unterstellt, eine letztwillige Änderung der Bezugsberechtigung, weil das haben wir beim letzten Mal besprochen, das lässt der Oberste Gerichtshof zu. Ich kann in einer letztwilligen Verfügung, mit einer letztwilligen Verfügung auch die Bezugsberechtigung ändern. Und insofern wäre es vielleicht möglich gewesen, dass hier die Lebensgefährtin gegen die Mutter erfolgreich vorgeht.
Mit einem Bereicherungsanspruch. Ja, und wenn deine Gedanken, die ich durchaus teilen kann, alles hängt eben von der Auslegung des konkreten Testaments ab, das wir nicht kennen. Aber wir kennen, denn das ist erwähnt, den Vortrag des Klägers, nämlich der ja dahin geht, dass der wahre Wille des Verstorbenen darin bestanden hat, dass er es bekommt, sodass unsere Unsicherheit sich eigentlich nur reduziert auf die Frage, ob es ausreichend angedeutet gewesen wäre.
Genau.
Denn wenn, wenn man dem glaubt, dann hätte er den Anspruch, ja, hätte sich das Geld von der Mama holen können. Und vielleicht abschließend noch zu der Entscheidung, diese Überlegungen könnte man natürlich auch dem beklagten Notar nahelegen. Oder hätte man nahelegen können, dass er von Anfang an gesagt hätte, was willst du überhaupt von mir, wenn das zutrifft, dann hol dir das Geld, weil ich habe ja gar keinen Schaden.
Wenn es nicht zutrifft, dann...
Ich bin der Falsche.
Ja, das ist ganz interessant. Aber wenn wir uns das jetzt noch einmal konkret vor Augen halten, dass also durch so ein Testament eine Änderung der Bezugsberechtigung möglicherweise erfolgt ist, dann stellt sich ja die Frage aus der Perspektive des Gerichtskommissärs, ob ich mit diesem Testament möglicherweise etwas machen sollte im Verlassenschaftsverfahren. Ob es möglicherweise sorgfältig wäre, vorsichtig wäre, dieses Testament auch dem Bezugsberechtigten zuzustellen und oder der Versicherung zuzustellen. Das ist etwas, zu dem man nichts findet.
Man gibt dazu nichts. Ja, es ist, das ist als meines Erachtens Pioniergebiet.
Also stell dir vor, im Testament wäre ausdrücklich die Bezugsberechtigung geändert. Ja. Ich ändere hiermit die Bezugsberechtigung meiner Lebensversicherung XY, namentlich bezugsberechtigt ist hiermit B. Dann glaube ich, wäre es klar, dass diese letztwillige Verfügung sowohl dem allenfalls bekannten alten Bezugsberechtigten, wenn ich ihn denn kenne, zu übermitteln sein würde, als auch dem neuen Bezugsberechtigten, als auch der Versicherung und insbesondere der Versicherung.
Die Versicherung, so will ich das sehen. Ja, ich stimme dir zu, die Versicherung ist in der Situation, dass sie in ihrem guten Glauben daran, dass derjenige, der in der Polize genannt ist, der Begünstigte, der wahre Berechtigte ist, geschützt ist, sollte sie ihm auszahlen. Das heißt, sie hätte im letzten Beispiel, wenn wir jetzt den Sachverhalt unterstellen, den wir beide beschrieben haben, rechtmäßig befreiend der Mama ausbezahlt. Gleichzeitig wäre die Mama ungerechtfertigt bereichert gewesen, sodass man sich das Geld von der Mama geholt haben können. Aber eben nicht von der Versicherung. Wenn man die Versicherung darauf hinweist, Moment, der Name, der Begünstigte, der trifft nicht, möglicherweise nicht mehr zu. Hier gibt es ein Testament, in dem zum Beispiel ausdrücklich genannt ist die Versicherung. Dann wäre dieser Gutglaubensschutz beseitigt. Dann wird die Versicherung auch nicht auszahlen, davon gehe ich aus. Sie wird allenfalls die Versicherungssumme hinterlegen, wenn sie unter Druck gesetzt würde, wegen unklarer Gläubiger. Situation gemäß § 1425 ABGB Und ich stimme dir zu, ob es da nicht, wenn einmal all diese Facetten, die wir hier beschreiben, noch weiter durchsickern ins allgemeine Bewusstsein, eine veränderte Praxis geben sollte. Denn was ist das Risiko, wenn der jetzt schlaft, der Gerichtskommissar, oder nichts tut? Das Risiko ist Verkomplizierung der Rechtsdurchsetzung. Ich muss dann dem Geld nachlaufen, zum Beispiel bei einer Mama. Die hat das vielleicht nicht mehr, Insolvenzrisiko. Ja. Ganz mühsam. Ich muss vielleicht prozessieren, drei Instanzen. Ja. Rechtsunsicherheit ist niemals im Interesse der Beteiligten. Und ohne, dass wir jetzt meinen, das ist eine harte Rechtspflicht und wer das nicht tut, der kommt in die Haftung. Genau. Da muss man, wir resonieren nur, ja? wir philosophieren. Mhm. Aber je transparenter man sich diese Rechtslage vor Augen führt, desto näher liegt doch bitte die Annahme, dass wenn der Notar oder Rechtsanwalt der Testamentsberater ist und das nicht nur seine Mandanten sind, sondern seine Allerliebsten, ja, das ist jetzt also nicht so, ich rede nicht von einer Sorgfaltspflicht, sondern von einer Liebespflicht, dass der natürlich über die Lebensversicherungen redet. Natürlich. Und dass der Notar als Gerichtskommissär, Achtung, jetzt eine andere Person nach dem Tod, wenn er theoretisch da eine besondere Zuneigung zu den Parteien hat, die natürlich darüber aufklärt, wie schaut es denn aus mit Lebensversicherungen, gibt es vielleicht irgendwo welche, denn, und jetzt glaube ich, lass uns nochmal eben zurückkommen, das besonders zu beschreiben, denn es ist sehr einfach, einen Bezugsberechtigten zu verändern, ohne dass es die Versicherung weiß, nämlich durch eine letztwillige Verfügung, die noch dazu gar nicht zwingend ausdrücklich diese Änderung beschreiben muss, sondern, ich bringe es auf den Punkt, wenn die Anordnung lautet, Andreas ist mein Alleinerbe, er erbt alles, was ich jemals erschaffen habe und hinterlasse, dann wird man wohl sehr gute Chancen haben mit dem Nachweis, dass hier auch eine Bezugsberechtigung erfasst ist, die früher geschaffen wurde, widerruflich ist und zugunsten einer anderen Person.
Und jetzt betrachten wir es noch einmal ganz kurz, wenn wir uns das alles vor Augen halten aus der Perspektive der Versicherung, die sich ja auch bewusst machen muss, Achtung, die Änderung der Bezugsberechtigung kann nicht nur erfolgen durch Bekanntgabe an mich, sondern sie kann auch erfolgen eben durch letztwillige Verfügung.
Ja, ohne Bekanntgabe.
Daher, Achtung, muss ich eigentlich als Versicherung eine Versicherung, die anscheinend gar nicht verlassenschaftszugehörig ist, wo es eine namentliche Bezugsberechtigung gibt, schon auch dem Gerichtskommissär zur Kenntnis bringen, Achtung, da gibt es eine solche und eigentlich auch mit der anschließenden Frage, gibt es allenfalls aktenkundig eine letztwillige Änderung der Bezugsberechtigung. Das heißt, dieser Konnex zwischen der Versicherung und dem Verlassenschaftsakt gehört hergestellt, weil es eben auch diese nicht bekannt gegebenen Änderungen der Bezugsberechtigung geben kann. Das halte ich für Absolut. Die Praxis für sehr wichtig. Ja.
Es macht schon wieder so viel Spaß und heute hat man mir zum ersten Mal aus optischen Gründen mein Gerät irgendwie entfernt. Kann ich das Gerät wieder haben, bitte? Weil ich weiß jetzt nicht, wo wir zeitlich
stehen. Ja, wo stehen wir zeitlich? Ja.
Wo ist das Aufnahmegerät? Dankeschön, da ist das Aufnahmegerät. Werden wir überhaupt aufgenommen? Ups, also ein bisschen lagert. Ja, 28 Minuten, uns rennt wie immer die Zeit.
Ja, davon. Wir müssen weiter.
Aber lass uns jetzt nicht, jetzt das waren wichtige Punkte, Hinweise, wichtige und lass uns aber nicht gleich ins Pflichtteilsrecht reinstürzen, sondern bleiben wir bitte trotzdem. Ja. Und zur Not machen wir einfach, nicht das nächste Mal, aber irgendwann, eine Lebensversicherung und Pflichtteilsrechtsfolge. Bleiben wir weiter bei der Thematik, wie können die Profis, die Rechtsanwältinnen, die Notare, die Versicherungsunternehmen eine möglichst klare Rechtslage herstellen? Und blicken wir, das haben wir noch nicht gemacht, durchaus kritisch auf die Praxis der bloß bestimmbaren Begünstigten. Wovon rede ich? Wir reden also nicht von einer Lebensversicherung, in welcher als Begünstigter, so wie du es immer so wunderschön beschrieben hast, eine namentlich genannte, konkrete Person eingetragen ist mit Adresse dieser oder jener, sondern in der die Begünstigten abstrakt umschrieben sind und dem Vernehmen nach gibt es da, lieber Andreas, übernimm jetzt kurz bitte du, zwei nicht unübliche Vorschläge der Versicherungsunternehmen, die halt irgendwie traditionell entstanden sind.
Mhm. Also häufig in der Praxis kommt vor, die Klausel bezugsberechtigt sind die Erben, das wird ja auch oft schon untergekommen sein, oder alternativ die gesetzlichen Erben. Also ich weiß nicht, warum das auch so häufig vorkommt, gut, das liegt doch relativ nahe, aber vielleicht sind das auch schon sozusagen Vorschläge der Versicherungen, ich weiß es nicht, ja, so. Aber das kommt sehr häufig
vor. Ja, aber deine Erfahrung ist da ganz wichtig, weil ich als Rechtsanwalt trifft man natürlich wesentlich selten auf diese Phänomene, während du als GK
sehr häufig,
das natürlich sehr häufig damit
also konfrontiert. Also die Erben und die gesetzlichen Erben. Und dann stellt sich immer die Frage,
bleiben wir mal bei den Erben. Was heißt die Erben?
Nicht? Wer sind die?
Also wir haben einen Lebensversicherungsvertrag, der wurde abgeschlossen im Jahr 2007, unterstelle ich jetzt. Mhm. Und da steht drinnen, bezugsberechtigt sind die Erben.
Ja, ich lese mal kurz, weil dazu, zu diesen Bezugsberechtigten, die Erben, haben wir eine gesetzliche Bestimmung.
Lies mal vor, was das Versicherungsvertragsgesetz da sagt.
Absatz 2. Soll bei einer Kapitalversicherung die Leistung des Versicherers nach dem Tod des Versicherungsnehmers erfolgen und ist die Zahlung an die Erben ohne nähere Bestimmung ausbedungen, so sind im Zweifel diejenigen, welche zur Zeit des Todes als Erben berufen sind, nach dem Verhältnis ihrer Erbteile bezugsberechtigt. Es geht noch weiter, das lese ich auch gleich. Eine Ausschlagung der Erbschaft hat auf die Berechtigung keinen Einfluss. Das ist die gesetzliche Zweifelsregel.
Eine sehr spannende Zweifelsregel. Ja. Was ist das, 167?
167.
Drei,
Absatz
2. Absatz 2. Der 3, wenn ich jetzt so zugehört habe, glaube, 3 Aussagen enthält. Die erste Zweifelsregel lautet, bezieht sich auf den Zeitpunkt
des Todes.
Also man könnte darüber legen, wen meint er da die hypothetischen gesetzlichen eben Erben für den Fall, dass es in einer Sekunde nach der Unterschrift umbrackt. Nicht? Nein, sondern die gesetzlichen Erben im Zeitpunkt des Todes. Denken Sie daran, dass er heiratet 2 Monate vor dem Tod. Das sind natürlich ganz andere gesetzliche Erben dann als im Zeitpunkt der Testamentserrichtung oder dass Kinder hinzukommen, die es noch nicht gegeben hat. Das ist die erste Aussage. Die zweite Aussage ist, und das ist, glaube ich, mich zu erinnern, eine Ausnahme oder eine besondere Regel zu jener nach 167 Absatz 1, nämlich eine Verteilung nicht nach Köpfen der Versicherungssumme, sondern die Versicherungssumme steht nach den Erbquoten zu. Und was war die dritte Geschichte? Ja, die dritte Geschichte ist eine Bestätigung, wenn man so will, des Dogmas, dass die Versicherungssumme, die an den Begünstigten geht, nicht den Erbgang geht, sondern selbstständig aufgrund des Versicherungsvertrages auszuzahlen ist, wenn angeordnet wird, wenn einer dieser gesetzlichen Erben im Verlassenschaftsverfahren sich des Erbrechts entschlägt, so hat das keine Auswirkungen auf diesen Anspruch, der ihm, und jetzt kommt überhaupt das Wichtigste, im Zweifel, also eine
im Zweifel, Zweifel
ja. im Zweifel.
Aber man könnte zusammenfassen, im Zweifel gilt also, so wie das Erbrecht einmal anfallen wird, so steht die Bezugsberechtigung zu. Sei es das testamentarische Erbrecht, sei es das gesetzliche Erbrecht. Es läuft parallel den Quoten, die sich nach dem Erbrechtsanfall ergeben. Das heißt, auch die Ausschlagung ist irrelevant für die Bezugsberechtigung. Das ist die Zweifelsregel eigentlich dieses 167.
Die auch durch die Judikatur schon abgesichert ist. Also das, glaube ich, kann man als gesicherte Rechtslage auf jeden Fall akzeptieren. Zuletzt gab es eine Entscheidung vor wenigen Jahren, da war die Verlassenschaft so gering, dass es zur Überlassung der Aktiva an die Gläubiger kam. die früher hieß das Jure Crediti Einantwortung, Überlassung an Zahlungsstaat, an die Gläubiger. Und da hat der Oberste Gerichtshof klargestellt, das hat auf die Begünstigung aus dem Lebensversicherungsvertrag keine Auswirkungen. Mhm. Nicht? Also es entscheidet dann über den Anspruch als Begünstigter das Ergebnis der Prüfung der hypothetischen Erbrechtslage, mhm. kann man das so sagen? Mhm. Ja. Also primär Erbvertrag, sekundär Testament, sodann gesetzliche Erbfolge. Das heißt aber in dem
Beispiel zwischendurch. Wir haben ja beim letzten Mal Folgendes besprochen. Nehmen wir an, ich habe ein namentliches Bezugsrecht und da trage ich meine Ehegattin ein als namentlich bezugsberechtigt. Mhm. Und es kommt danach zur Ehescheidung.
Yes, also jetzt kommt den 725 haben wir das letzte Mal schon
gesagt. Ich weiß, aber ich muss es kurz eingangs sagen. Dann ist die Frage, ob in so einem Fall vielleicht der 725 analog anzuwenden ist. Hm. Wissen wir nicht. Hm. Aber wenn, sei nicht gelangt, weil das
kommt. Ich bin enerviert.
Und jetzt stelle ich aber folgende Situation vor. Ja. Ich sage, bezugsberechtigt sind die Erben.
Ja, da sind wir.
So. Und jetzt habe ich ein Testament, in dem meine Ehegattin die Alleinerbin ist. Und es kommt dann zur Ehescheidung. Das Testament bleibt aber an sich aufrecht. Ich widerrufe es nicht ausdrücklich.
Ja.
Der 725 wird später aber greifen. Das Testament gilt als aufgehoben.
Ja.
Und in diesem Fall würde der 167.2 bedeuten, dass dann eben nicht die Ehegattin bezugsberechtigt ist, sondern die anderen gesetzlichen Erben. Ich wollte das nur anhand dieser Beispiele
kurz. Okay, ich bin beruhigt. Nein, ich danke dir sehr. Das ist also, ich entschuldige mich auch für meine Frechheit jetzt. Das ist eine schöne Brücke zur letzten Folge. Ja, da wird man den 167 wohl auf jeden Fall so deuten können. Zurückkommend jetzt auf diesen konkreten Fall. Man muss sagen, ja, die Rechtssicherheit scheint hier ja durchaus gegeben. Nicht mit diesen Zweifelsregeln, aber man muss schon dazu sagen, das Versicherungsunternehmen wartet bei dieser Klausel mangels Alternativen natürlich die Einantwortung ab. Davon gehe ich aus. Das heißt, das Versicherungsunternehmen wird Ausreißer wie diese Überlassung an Zahlungsstatt ausgenommen, dann sind sowieso alle, brauchen sie einen Juristen. Ja? Aber an sich wird das Versicherungsunternehmen natürlich nicht irgendjemand auszahlen, der daherkommt und sagt, ich bin gesetzlicher Erbe, sondern es muss wohl fragen, na Moment einmal, wie schaut der Erbgang wirklich aus? Gibt es ein Testament, sodass, ich weiß nicht, ob du da Erfahrung hast, ich davon ausgehe, dass die Lebensversicherung bei dieser Klausel für die Auszahlung verlangt, dass man das Erbrecht nachweist.
Ja.
Durch eine Einantwortung.
Die,
im einfachsten Fall.
Ja, nur die Einantwortung wird nicht genügen, weil die Versicherung muss natürlich hinter die Einantwortung blicken und sich fragen, wie kam es denn zu dieser Einantwortung? Stichwort, liegt ihm vielleicht eine Ausschlagung zugrunde?
Ja, dann wird es noch komplizierter.
Ja. Das heißt, das ist nämlich die Frage, ob die Versicherung sich nicht auf den Einantwortungsbeschluss verlassen.
Glaubst du nicht,
dass sie muss sich ja fragen nach 167.2, wem ist denn ursprünglich das Erbrecht angefallen? Es kann ja auch sein, dass sich jemand durch Entschlagung zurückgezogen hat. Es kann sein, dass es irgendwie zu einem Übereinkommen kam, zu einer Anerkennung. Das kann ja recht kompliziert sein, die Einantwortung. Ja,
aber wie sollst du das machen? Du fragst
einen Gerichtskurs? Ja, und das tut sie auch. Das tut sie auch. Zumindest nach der Ausschlagung muss gefragt werden. Also ich glaube nicht, dass die Versicherung sich auf den Einantwortungsbeschluss verlassen kann, weil der nicht im Sinne des 167.2, jedenfalls nicht notwendigerweise, die Lage zum Zeitpunkt des Erbrechtsanfalls wiedergibt.
Aber das heißt dann, die Versicherung muss, ich bin dankbar, dass ich das jetzt hier lernen darf, die Versicherung muss aus deiner Sicht den hypothetischen wahren Erbgang erfragen. Sie müsste auch erfragen, ob sich irgendeiner nicht beteiligt hat, weil er muss ja nicht unbedingt ausschlagen.
Auch das.
Naja, ich hoffe, dass das allen Versicherungsunternehmen bekannt
also,
ist.
Also das muss meines Erachtens sein, weil sonst kannst du den 167.2 ja nicht umsetzen und die Bezugsberechtigung nicht richtig darstellen. Das heißt, eigentlich muss die Versicherung auch verlangen, die Todesfallaufnahme, die sozusagen amtliche Verzeichnung des Kreises der gesetzlichen Erbfolge und auch die Frage, gibt es ein Testament? Sie muss prüfen und der Gerichtskommissar muss das der Versicherung meines Erachtens auch ermöglichen, wie das Erbrecht angefallen ist.
Und jetzt komme ich aber zu einer Ergänzung. Wir haben diesen Versicherungsvertrag. Mhm. Begünstigt sind die Erben. Mhm. Okay? Mhm. Jetzt sagst du, ja, sie muss den ganzen Hergang prüfen. Aber im Prinzip entscheidet dann doch die jüngste letztwillige Verfügung, richtig? Die entscheidet ja jedenfalls. Mhm. Und sie könnte ja auch so gedeutet werden, dass sie eigentlich diese Begünstigungsbeschreibung verändert. Ja. Sie füllt sie entweder aus oder sie verändert. Also das führt mich wieder zur Erkenntnis zurück, wie wichtig die sorgfältige Beratung im Rahmen der Testamentserrichtung ist. Kommen wir zum nächsten Klausel, die du genannt hast, die meines Erachtens extrem problematisch ist. Und zwar die Anordnung im Versicherungsvertrag, begünstigt sind die gesetzlichen Erben. Warum glaubst du, halte ich das für so problematisch?
Ja, wer sind die gesetzlichen Erben? Also, lass mich noch zu den Erben sagen.
Bitte.
Ich finde diese Bezugsberechtigung, die Erben, nicht glücklich.
Nein?
Nein.
Na, was würdest
nicht
du
glücklich.
Sagen?
Immer, also nämlich eine konkret genannte Person. Oder man könnte sich auch überlegen, ob man nicht doch auf die Einantwortung abstellt. Also, dass man sozusagen dann untechnisch gesagt, zwei Verfahren der Prüfung der Erbrechtslage eröffnet.
Ja.
Nämlich einerseits das Verlassenschaftsverfahren und andererseits auch eigentlich bei der Versicherung ein Prüfverfahren in die Wege leitet, wo geprüft werden muss von der Versicherung selbst, wie ist denn die Erbrechtslage zum Todeszeitpunkt, das halte ich eigentlich für relativ unglücklich.
Naja, ja. Aber andererseits, mein Lieber, muss man das doch auch irgendwie schon so sehen. Also ich verstehe dich und ich finde das auch natürlich aus deinem Blickwinkel für überzeugend. Aber andererseits muss man sagen, wenn du einen namentlich Bezugsberechtigten hast, besteht die Rechtssicherheit ja eigentlich nur für den Fall, dass es kein Testament gibt. Weil wenn es ein Testament gibt, okay, ich muss ergänzend sagen, ein Testament nach dem Abschluss des Versicherungsvertrages. Wenn es ein Testament gibt, bist du ja immer bei der Unsicherheit, ob durch das Testament diese namentliche Begünstigung verändert wurde.
Ja, du unterstellst, dass er nicht gut beraten ist bei der Testamentsrichtung.
Ich unterstelle, dass er so beraten ist, wie er üblicherweise beraten wird.
Ja, aber üblicherweise sollte er eigentlich so beraten sein, und das wollen wir vielleicht noch ergänzen zu dem, was wir da vorhin gesagt haben. Wenn wir erkennen, dass man durch ein Testament, durch eine letztwillige Verfügung eine Bezugsberechtigung ändern kann, dann muss natürlich der sorgfältige Testamentsrichter klarstellen, ob oder ob nicht das Testament diese Bezugsberechtigung
wesentlicher
ändert.
Punkt.
Und ganz wichtiger Punkt. Das heißt, kein Testament darf das offen lassen. Das ist bei der Testamentsrichtung, verzeih, aber ich möchte es nochmal betonen, ist zu fragen, gibt es eine Lebensversicherung? Was ist das Bezugsrecht? Wollen Sie durch dieses Testament dieses Bezugsrecht ändern oder wollen Sie es überhaupt ändern oder wollen Sie es nicht berühren? Und das muss das Testament meines Erachtens auch klarstellen, dass das Testament, wenn das so gewollt ist, das Testament in keiner Weise, auch nicht durch die Widerrufsklausel, die man im Testament findet, die Bezugsberechtigung tangiert. Und dann hast du natürlich Rechtssicherheit, also ein gutes Testament.
Naja, aber Achtung, jetzt bin ich schon wieder Andreas Tschuguel. Ich fühle mich plötzlich wie du.
Wieso?
Ich bin plötzlich so messerscharf in meinen Gedanken, subjektiv.
Glaubst du doch immer.
Nein. Jetzt kommt ein Andreas Tschuguel hin.
Bitte.
Pass auf. Okay.
Ja.
Aber jetzt bedenke folgenden Fall.
Bin so neugierig.
Das wird im Testament klargestellt, also das Bezugsrecht bleibt unberührt. Und jetzt stirbt der Bezugsberechtigte vor dem Verstorbenen. Jetzt müssen wir ergänzen, wenn wir es noch nicht gesagt haben, wenn ein Bezugsberechtigter vor dem Verstorbenen verstirbt, so bedeutet das, man könnte es anders in einem Versicherungsvertrag regeln, indem man einen Ersatzberechtigten nennt, aber so bedeutet das, dass er die Begünstigung nicht erwirbt.
Das gibt sich auch aus 168 für das VG, dass es dann in die Verlassenschaft fällt.
Dann fällt es in die Verlassenschaft und dann müsste man sagen, im Testament steht ausdrücklich drinnen, dass die Begünstigung der Testamentserbe nicht kriegt und dann kriegen es die gesetzlichen Erben. Würdest du dieses Ergebnis dazu?
Gemäß dem testamentarischen Erben steht es dann so. Ne?
Warum?
Wieso?
Du hast doch gerade, wir machen doch ein Testament, wo drin steht, die Bezugsberechtigung wird dadurch nicht tangiert.
Ja, wird nicht tangiert. Dann fällt die, in deinem Fall, der Bezugsberechtigte ist vorverstorben, dann fällt die Lebensversicherung in die Verlassenschaft und dann steht sie, so wie die restliche Verlassenschaft, eben den jeweiligen testamentarisch berufenen Erben zu.
Na gut, ist aber mir ein bisschen zu selbstsicher. Ich würde doch daran anschließen, an dieses Beispiel, die Empfehlung oder den Hinweis, dass bei der namentlichen Begünstigung, das heißt der Begünstigung einer Person, die namentlich genannt ist, es möglicherweise einen Bedarf gibt, zumindest ihn mit zu überlegen, was passiert, wenn der vorverstirbt, ob man nicht einen Ersatzberechtigten.
Das wird aber auch immer wieder gemacht.
Oder ob es nicht vielleicht doch, und so schließt sich jetzt der Kreis, warum ich vorhin irgendwie so skeptisch war, ob es nicht vielleicht doch gar nicht, ob es vielleicht doch sinnvoll sein könnte oder überlegenswert sein könnte, die Begünstigung im Testament zu definieren.
Ja, beziehungsweise, dass man sagt, es gibt einen Bezugsberechtigten und sollte dieser vorverstorben sein.
Ja, dann bist du ja bei der
Absolut. Ich meine, dieser Ersatzfall sollte immer mitbedacht werden. Nur, wenn man ihn mitbedenkt, müsste man auch präzisieren, unter welchen Voraussetzungen genau diese Ersatzbegünstigung eintritt. Ist es die Geltendmachung gegenüber der Versicherung, der Bezug? Oder geht es nur um das Vorableben? Also da muss man da schon ein bisschen genauer drüber sprechen.
Man sollte genauer drüber sprechen, denn wir stellen uns ja auch immer wieder vor, und möglicherweise war es in dem Fall auch so, wir reden hier ja nicht über Erdnüsse, sondern wir reden, konkretes Beispiel, die Lebensversicherungssumme macht 150.000 Euro aus. Die Verlassenschaft hat einen Umfang vielleicht von 60.000. Das heißt, wir reden über verhältnismäßig extrem bedeutsame Werte und stellen bei unseren Diskussionen nicht fest, sondern erinnern uns daran, dass die Frage des Berechtigten sehr häufig eben nur ganz karg durch diesen Hinweis in der Versicherungspolize umschrieben ist. Und dass die Berechtigung für die jetzt vermögensmäßig beschrieben 80.000 oder 60.000 Verlassenschaft vielleicht in einem riesigen Testament mit Ersatzerben und Hinerben und Quererben und Untererben und ich weiß nicht was umschrieben ist. Und beim Begünstigten aus der Versicherung haben wir nur so wenig.
Ja.
Gestatte mir abschließend doch noch
die
Geschichte mit den gesetzlichen Erben. Willst du die nicht noch bringen? Weil die kommt offenbar vor.
Die kommt vor, ja. Wer sind die gesetzlichen Erben?
Also da steht in der Versicherungspolize
die gesetzlichen Erben.
Und man fragt sich jetzt, also wir fragen uns oder ich frage mich, nachdem wir so lange darüber überlegt haben, welcher Versicherungsnehmer möchte, wenn er, und das ist jetzt irgendwie die Unterstellung, wenn er wüsste, was gesetzliche Erben, testamentarische Erben bedeutet, wer schreibt hin oder wer möchte? Nein. Auf jeden Fall kriegen es meine gesetzlichen Erben.
Ja.
Wenn ich ein Testament mache, kriegen es trotzdem die gesetzlichen Erben.
Ja.
I don't get it.
Ja. Na, vor allem, wenn du hast die gesetzlichen Erben und danach ein Testament, ist natürlich da auch schon die Frage, ob nicht das Bezugsrecht geändert ist.
Ja, dazu kommen wir jetzt. Ja. Oder sagen wir es. Also in dem Fall, wenn drinnen steht die gesetzlichen Erben, dann ist für den Fall, dass es danach ein Testament gibt, aber eigentlich auch davor irgendwie, es ist jedenfalls der Konflikt vorprogrammiert, dass der testamentarische Erbe die Auffassung vertritt, das kann der nicht gewollt haben. Ich sage jetzt nicht, der eine gewinnt, der andere gewinnt. Und die gesetzlichen Erben sagen, es steht aber da. Das heißt, die Unsicherheit ist ja im Vergleich zur vermeintlich weniger bestimmten Formulierung, die Erben, Ja. Die Unsicherheit ist geradezu provozierend gesteigert.
Ja, durch die in vielen Fällen nahegelegte Diskrepanz zum Erblasserwillen, nicht?
Ja.
Insbesondere, wenn du dann ein Testament hättest, wo es eine Enterbung gibt.
Naja, dann wird es ja ganz absurd.
Na gut, ja. Aber zumindest ist ja durch das Testament den gesetzlichen Erben ihr gesetzliches Erbrecht entzogen. Und doch sollen sie als gesetzliche Erben möglicherweise aufgrund der Bezugsberechtigung hier bezüglich der Versicherung zum Zug kommen. Das ist wirklich seltsam, ich stimme dir vollkommen zu, die gesetzlichen Erben, das kann man eigentlich, wenn man es wirklich so eng auslegt, selten wollen. Und dann kommt noch was dazu, dass ja auch die Frage ist, ich muss ja hier eine Vertragsauslegung machen und mich fragen, was hat eigentlich der Versicherungsnehmer unter die gesetzlichen Erben verstanden? Denn auch die testamentarischen Erben sind im weitesten Sinne gesetzliche Erben. Sie kommen nämlich aufgrund des Gesetzes, das nämlich regelt, dass das Testament ein Erbrechtstitel ist, zum Zug.
Absolut.
Also so eindeutig, dass man
also
hier...
Also würde ich hier den Testamentserben vertreten, dann gebe ich natürlich nicht auf. Ja. Und auch daher wieder der Gerichtskommissär, wie wichtig ist es aufzuklären über die Relevanz von allenfalls existierenden Lebensversicherungen, die, okay, formell nicht in die Verlassenschaft fallen möglicherweise, weil es einen Begünstigten gibt, über den, dessen Person wir jetzt dann streiten werden. Das heißt, ich mache die Augen zu, als Gerichtskommissar, habe nichts damit zu tun, finde ich nicht so toll, im Gegenteil, sondern in den allermeisten Fällen müsste er doch bitte den Erben, den Testamentserben in meiner Vorstellung jetzt sagen, kümmert's euch um die Frage Lebensversicherung. Wenn dort eingesetzt wäre oder bestimmt wäre als Begünstigter die gesetzlichen Erben, dann, jetzt kommt der Anwalt in mir vor, würde ich als Testamentserbe sagen, okay, erstens wurde diese Begünstigung geändert durch das Testament danach, streiten wir über diese Behauptung, ob das zutrifft. Und falls nein, jetzt komme ich mit deinem Hinweis, dann war sie schon ursprünglich so zu verstehen, dass die gesetzlichen Erben in Wirklichkeit vom Willen des Versicherungsnehmers der Testamentserbe gemacht.
Streit ist dann vorprogrammiert, wenn das auseinanderfällt. Und was du jetzt wieder angesprochen hast, wichtig dieser, dass hier der Gerichtskommissär sich schon zuständig sieht und dass es da diesen nötigen Konnex zwischen Gerichtskommissar und Versicherung gibt. Und ich schaue es mir jetzt noch einmal aus der Perspektive der Versicherung an, weil das würde mich schon interessieren, da fehlt mir die Erfahrung, wie die Versicherungen damit genau umgehen. Aber bei der Bezugsberechtigung, die gesetzlichen Erben, würde es meines Erachtens nicht genügen, dass die Versicherung beim Gerichtskommissar anfragt, bitte sag mir, wer nach der Aktenlage jene Personen sind, die zum Kreis der gesetzlichen Erben zählen, sondern muss sich natürlich fragen, also traut sich der dann wirklich die Versicherung an den Kreis der gesetzlichen Erben auszuzahlen? Ich würde das der Versicherung eher nicht raten. Also es ist total heikel und auch schon deswegen sollten sich Versicherungen überlegen, dass sie vielleicht von solchen Klauseln überhaupt abraten und eher auf die Erben abstellen, beziehungsweise ein namentliches Bezugsrecht, weil eins lassen wir noch zu den Erben und den gesetzlichen Erben sagen, als Kautelarjurist wird mir natürlich sofort schwummrig, wenn ich nur den Begriff bestimmbar höre. Nicht? Also bestimmt ist mir immer lieber und wenn es bestimmbar ist, dann muss es wirklich objektiv klar bestimmbar sein und das geht eher bei den Erben, schwieriger bei den gesetzlichen Erben, also vorsichtig sein bei diesen Versicherungen.
Vorsicht, Vorsicht. Irgendwie ist das aber nicht positiv, was wir am Ende immer sagen, oder?
Vorsicht ist immer positiv.
Vorsicht ist positiv. Ja. Freut euch ob der Vorsicht. Vielen Dank. Ich glaube, mit der Lebensversicherung im Hinblick darauf, wer der Begünstigte ist und wer es kriegt und so weiter, da haben wir viel weitergebracht. Vielen herzlichen Dank. Irgendwann, nicht das nächste Mal,
jetzt ist einmal Schluss
machen wir Lebensversicherung, Pflicht des Rechts, machen wir Pause. Danke.
Danke.